Die Leute waren werden Menschen nicht behandelt sind, was ihre Rechte sind. Wir zum Beispiel in Holland haben das Recht, um nichts zu sagen und nicht mitzuarbeiten an seiner Verurteilung. Und so. Und wie das hier ist und wie man behandelt.
Also diese Rechte sind sehr unpraktisch. Also da braucht man nichts dazu sagen. Du hast das Recht, außer deinem Namen und deinem Beruf und ich glaube noch dein Wohnort, musst du nichts angeben. Also du hast auch das Recht, deinen Anwalt anzurufen. Da hat sich auch nichts geändert im Vergleich zu dem.
Nur es wird halt meistens nicht angewandt. Also wenn du verhaftet wirst und verlangst, sofort deinen Anwalt anrufen zu können, das wird in der Regel also nicht gemacht. Ne?
Nicht gemacht?
Nee. Warum nicht? Weil das für die halt ihre Arbeit erschwert, wenn du einen Anwalt anrufst und sie halt erstmal versuchen, dich kochen zu lassen ohne Anwalt, ohne überhaupt die Möglichkeit nach draußen zu telefonieren oder so. Das ist für sie halt günstiger. Ne?
Wie lange darf man ohne Anwalt sein, offiziell? Aber bei uns gibt es 6 Stunden und da muss man einen Anwalt sprechen. Aber das gibt es hier nicht.
Nein. Hier entscheidet sich das Problem manchmal dadurch, ob man 20 Pfennig hat, um einen Anwalt anzurufen. Wenn man kein Geld hat, kann man nicht anrufen. Und wenn man Geld hat, lassen sie ja noch manchmal nicht anrufen. Das ist so eine Frage der Macht, wenn man bei der Polizei ist, ob man darf, einen anzurufen oder nicht. Aber es gibt keinen Anspruch, es gibt grundsätzlich den Anspruch, einen Anwalt zu informieren. Aber tatsächlich schafft man das eben nicht. Aber es ist nicht so, dass mit einer bestimmten Zeit man auf jeden Fall, dass ein Anwalt kommen müsste. Also davon kann nicht die Rede sein. Man hat nur ein Recht auf einen Anwalt, was nur ein Recht ist, aber das schafft man eben meistens.
Also es gibt nicht die Pflicht für die Justiz, einen Anwalt zur Verfügung zu stellen. Wenn man also von seinen Rechten keinen Gebrauch macht, wird einem keiner zugestellt. Selbst beim Haftprüfungstermin nicht. Ne?
Und
was ist der Haftprüfungstermin?
Also das ist so, nach einer Festnahme muss man innerhalb von 48 Stunden einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der dann darüber entscheidet, ob ein Haftbefehl erlassen wird oder nicht. Und da entscheidet sich eben auch oft, ob die Leute rauskommen oder auch Haftverschonung mit Meldeauflagen. Also dass sie sich vielleicht ein-, zweimal die Woche bei den Bullen melden müssen, ansonsten rauskommen. Und dieser Haftbefehl eben praktisch außer Vollzug für die und die Zeit gesetzt wird. Das wird aber in manchen Fällen auch widerrufen, dass die Leute dann doch plötzlich wieder wegen Flucht- oder Verdunklungsgefahr oder sonst was wieder einfahren. Ne? Also generell wird eben überprüft beim Haftbefehl, ob Flucht- oder Verdunklungsgefahr besteht oder ja, das richtet sich dann auch meistens nach der Höhe der zu erwartenden Strafe, so wird es genannt. Und dann wird halt darüber entschieden, eben ob derjenige in Untersuchungshaft kommt oder ob er wieder rauskommt.
Aber das ist eigentlich nur das Problem, weil die rechtlichen Möglichkeiten an sich so rein strafprozessual bis auf den 129 und der 146 StBO da nicht beschnitten sind. Also du kannst nicht sagen, dass der Rechtsstaat auf die Art und Weise versucht, bereits da seine Muskeln zu zeigen. Das Problem liegt an sich ganz woanders. Wenn du drauf drückst, dann kannst du deinen Anwalt anrufen und du wirst auch innerhalb von 36 Stunden dem Haftrichter vorgeführt. Also insofern unterscheidet sich die Berliner Linie in Anführungszeichen schon von dieser sogenannten bayerischen Linie, weil sie sich rein strafprozessual und von den Ermittlungstätigkeiten da nichts zu Schulden kommen lassen. In Nürnberg war es ja eben gerade so, dass sie da Blankohaftbefehle ausgestellt haben. Das haben sie hier noch nie gemacht. Sie haben zwar Massenverhaftungen gestartet, was mit in ihrem Kalkül gewesen sein muss, ist meine persönliche Ansicht, aber sie haben rein von den Verteidigungsmöglichkeiten her, haben sie die Leute nicht beschnitten. Es gibt hier Einzelfälle, wo sie den Leuten nichts zu fressen gegeben haben. Aber das ist nicht die Regel. Also so eine absolute repressive Linie innerhalb der 48 Stunden kann man meines Erachtens noch nicht absehen.
Und wie sind die Tendenzen? für die Zukunft?
Ist momentan noch nichts in der Rede. Die Politiker denken natürlich erstmal über die Wahlen nach. Also was wesentlich wäre, ist das, dass der 129 eingeführt werden soll, dass es 220 Verfahren gibt bereits, dass sie Zug um Zug angefangen haben, diesen Paragraphen sozusagen einzuführen, erst mit einer Pressehetze, Funkhetze und Fernsehen kamen ein paar Berichte. Und dann zwei Wochen später war er auf dem Tablett bei der ersten Räumung, wo das Haus auch danach abgerissen wurde. Das war oben Trautstraße 44. Da haben sie das erste Mal ermittelt bei der Frenkel-Uferräumung. Waren es dann 26, da wurde sowieso nur noch von 129 gesprochen und wurden auch die Beweismittel rausgeholt, was für eine kriminelle Vereinigung spricht. Und bei der dritten Sache haben sie auch die 138 und Leute haben sie auch sofort mit 129 argumentiert.
Können sich Sie zuerst sagen, was 129
ist? Ja, der Paragraph 129 ist eben der Paragraph, der unter Strafe stellt, wer in einer kriminellen Vereinigung Mitglied ist, Rädelsführer ist, Unterstützer oder Werber ist. Und die kriminelle Vereinigung muss darauf gerichtet sein, strafbare Handlungen zu begehen. Was halt noch wichtig ist, finde ich, um das nochmal traditionell ein bisschen zu wahren. Es gab schon mal eine Häuserkampfbewegung, die allerdings nicht so eine Instandbesetzungsvariante hatte, wie die seit 79. Und da hat der Staat in Frankfurt und in Hamburg, da ist wohl der einschneidende Punkt Eckhoffstraße gewesen, hat der Staat auch, beziehungsweise die obersten deutschen Gerichte, haben den 129 eingeführt sozusagen. Da ist auch übrigens unabhängig davon der Delvo damals mit dabei gewesen und ist der Einzige gewesen, der wegen 129 eine längere Haftstrafe auch abgesessen hat. Das ist insofern wichtig, dass an sich von der höchstrichterlichen Rechtsprechung her die Voraussetzungen für die Anwendung des Paragraph 129 vorgelegen haben, von vornherein vorgelegen haben. Bloß, dass es politisch nicht opportun war und auch von der Staatsanwaltschaft und der Justizseite nicht opportun war, diesen Paragraphen zu dem Zeitpunkt anzuwenden, wo dieses Problem entstanden ist. Aber jetzt, wo sozusagen seit 12.12. 120 Häuser besetzt worden sind und das Problem immer mehr expandiert, versuchen sie genau gewisse Leute der Bewegung, gewissen Teil, den linksradikalen Teil der Bewegung, mit solchen Verfahren zu überziehen, wo sie die rechtliche oder die verfahrensrechtliche und richterliche Grundlage an sich schon haben.
Wie definiert man eine kriminelle Vereinigung? Was soll ich mir dabei vorstellen?
Eine kriminelle Vereinigung ist eine Vereinigung, die mit mehr als zwei Leuten bestehen muss und die eine logistische Struktur hat, die organisatorisch straff gegliedert ist, wo auf Dauer gerichtet Straftaten begangen werden. Also ich kann das auch nicht genau sagen, da gibt es so eine Definition vom BGH, aber wichtig ist, mehr als zwei Leute, organisatorische Struktur, darauf gerichtet Straftaten zu begehen. Und da kann halt Hausfriedensbruch, das ist ja sowas, was innerhalb dieser Rechtsprechung auch noch relativ umstritten war, aber was auch wiederum unwichtig ist, weil Hausfriedensbruch an sich nicht ausreicht, um Straftaten oder ähnliches in dem Bereich anzuwenden, der 129 vorher umfasst hat. Das war halt früher Zuhälter vor allem, Rauschgift, große Rauschgiftringe. Das haben sie also damals schon angepasst an die politischen Notwendigkeiten. Also eine politisch-kriminelle Vereinigung in dem Sinn hat es eben nicht gegeben.
Und wenn ich es gut verstehe, gibt es an diesem Moment immer mehr Hausdurchsuchungen. Wenn es eine Rede dafür gibt. Gestern war zum Beispiel auch eine Hausdurchsuchung, weil eine Baulampe geklaut hat. Und dann gibt es 100 Bullen und versuchen ja die Leute zu registrieren und sie nehmen ja und gehen rein und alles. Es gibt vielleicht am 17. war das erste Mal und es geht immer weiter. Am 17. April.
Der
7.
Es waren vorher schon viele Durchsuchungen.
Ja, Hausdurchsuchungen auch.
Ja.
Ja, also wie ist das möglich? Weil bei uns ist das, heißt das denn Hausfriedensbruch, wenn die Polizei in ein Haus hereinkommt?
Nein, die Polizei kann ja immer nach unseren Gesetzen in ein Haus rein, wenn sie sagt, wir laufen gerade hinter jemand her, der hat eine Straftat gemacht, der ist im Haus verschwunden. Dann ist wie die Polizei, die jedem Dieb hinterher rennt und sagt, wo ist er denn nun? Läuft er ein Haus rein, durchsuchen sie sofort das Haus, um den zu finden oder geklaute Sachen zu finden. Und in Berlin haben die immer ohne Einschränkung gesagt, so wie sie feststellen, dass Straftaten vorkommen und die Leute verschwinden in einem besetzten Haus, dann machen sie eine Hausdurchsuchung, na wie jeden, den sie gerade beim Einbruch erwischen. Da gucken sie auch zu Hause nach, ob er da Sachen gelagert hat. Und da machen sie überhaupt keinen Unterschied zwischen besetzten Häusern und anderen Häusern.
Aber braucht man dazu dann keinen Hausdurchsuchungsbefehl?
Doch sicher, die haben Staatsanwaltschaft.
Nein, bei Gefahr in Verzuge brauchen sie keinen. Also das begründen sie damit, dass in der Zeit, bis sie diesen richterlichen Durchsuchungsbefehl bekommen haben, die Rechtsbrecher die Sachen schon beiseite geschafft haben könnten. Und dass es deshalb also unmittelbar darauf erfolgen muss.
Aber das ist nicht der Hintergrund. Bei Gefahrenverzuge haben sie paar Häuser in Spandau durchsucht und vielleicht jetzt das gestern. Die großen Durchsuchungen, die großflächigen Durchsuchungen, da haben sie...
Doch auch nach den Lederjacken in der... Das war ja am 6.
Ja, Angie, das war da nur Tüdelkram. Die hatten seit Wochen...
Die haben für alle möglichen
Hausdurchsuchungsbefehle. Und zwar richterliche Hausdurchsuchungsbefehle, nicht nur staatsanwaltliche Hausdurchsuchungsbefehle. Das ist auch noch ein Unterschied, aber das ist relativ unwichtig. Und diese Hausdurchsuchungsbefehle, die haben sie innerhalb von einer gewissen Zeit nicht durchsetzen können, weil Hübner, also es gibt eine Vielschichtigkeit, wie bei euch wahrscheinlich auch. Es gibt Kompetenzen, Polizei hängt mit dem Innensenator zusammen, Staatsanwaltschaft hat Wendeanweisungsrecht vom Justizsenator und die Richter sind ein absolut unabhängiges Organ. Und dann kommen eben noch diese politischen Hintergründe sozusagen. Und politisch war es mehr oder weniger nicht durchsetzbar, diese Häuser mal eine Zeit lang zu durchsuchen. Diese Häuser, die sie besonders interessiert haben. In der Peripherie, also in den Außenbezirken wie Spandau, Wedding und auch Zehlendorf, und haben sie relativ oft, so wie Angie genau richtig erzählt hat, bei Gefahrenverzuge sind sie einfach in die Häuser rein. Ich persönlich schätze das so ein, wie dass der Staat halt in dem Moment abgecheckt hat, was passiert, was wenn in den Außenbezirken was los ist und wie weit können wir uns das leisten. In Kreuzberg.
Na, Sie haben ja früher gesagt, also zu diesem, vor allem das Luckauer Haus, Luckauer Straße 3, also die Häuser, die Sie hauptsächlich interessieren, die schon mit am längsten besetzt sind und in deren Augen am militantesten werden, da haben Sie immer gesagt, wenn wir die jetzt durchsuchen, vor einigen Monaten haben Sie gesagt, dann gibt es so viel Krawall in der Stadt, das können wir uns gar nicht erlauben und leisten. Also schieben wir das auf, wir durchsuchen sie erstmal nicht. Dann hat man Durchsuchungen halt woanders gemacht, dann gab es immer öfter Durchsuchungen. Eines guten Tages haben sich eben auch getraut, in die Häuser einfach reinzugehen.
Ja, und dahinter stand eben auch ein politischer Konflikt zwischen der Staatsanwaltschaft auf der einen Seite und der Polizei auf der anderen Seite. Dabei sei nochmal erwähnenswert der Polizeipräsident Hübner, der halt so ein ausgemachter SPD-Technokrat ist und der mit dem Senat halt seit Jahren doch relativ verquickt ist. Und Hübner hat halt Vogels Prämisse aufgegriffen mit Verhältnismäßigkeit der Mittel. Wurde wochenlang nur über Verhältnismäßigkeit der Mittel geredet und das hat Hartmut an sich schon angedeutet. Das war eben so diese Theorie, wenn ich ein Haus durchsuche, dann gibt es so viel Krawall und so viel Auseinandersetzungen auf der Straße, dass das unverhältnismäßig wäre, ein Haus zu durchsuchen und eventuell 10 Leute dingfest zu machen, deren Terminologie. Und auf der anderen Seite eine ganze Nacht Randale zu haben. Dann ist es natürlich so, dass die Staatsanwaltschaft nur beschränkt Weisungskompetenzen des Justizsenators unterliegen. Wenn jetzt zum Beispiel wegen Raub, räuberischer Erpressung oder ziemlich schweren Tatbeständen ermittelt wird, dann sind die mehr dafür gezwungen, diesen Durchsuchungsbefehlen nachzukommen. Gab es aber eben immer unheimliche Räubereien, bis das politisch nicht mehr haltbar war. Und der Druck der Staatsanwaltschaft und der Justiz und wenn du willst, der Bourgeoisie, so groß geworden ist, dass sie endlich mal Erfolgserlebnisse bringen mussten. Und dann ging es an, das mal ein bisschen
anzuordnen. Das war ja auch strategisch alles schon ziemlich lange vorbereitet. Also da liefen halt ständig, fuhren irgendwo Bullen vor, es sah nach Räumung oder Durchsuchungen aus, dann sind sie plötzlich wieder weggefahren. Und Irgendwo wurde halt ständig die Alarmkette auch ausgelöst, die Leute sind hingefahren und die Bullen wieder verschwunden. Also die haben, das war so eine Art Zermürbungstaktik, bis sie dann mal eben zum großen Schlag ausgeholt haben. Ne? Und jetzt außerdem ist halt eben diese Wahlkampfstrategie des Senats, also auf der einen Seite so den Rechten zu zeigen, dass sie doch eine starke Hand haben, aber auch wieder nach links halt so wieder diese Sache, ja, wir räumen im Endeffekt kein Haus, was sie nach wie vor so auch immer wieder behaupten und naja.
Sondern wir durchsuchen die Dinge. Und bei Frenkel war es eben so, dass sie gesagt haben, sie durchsuchen wegen 129, Verdacht und so weiter, hatten wohl auch Erkenntnisse, die jetzt nicht eher näher wichtig sind. Und dann war halt eins, dann hatten sie 1000, also an die 1000 Polizeibeamten im Einsatz, haben das Frenkelufer weiträumig abgesperrt, dass vollkommen alle Zufahrtswege versperrt waren und hatten eben nicht nur 1000 Polizisten und die dazugehörigen Staatsanwälte dabei, sondern auch die Bauarbeiter, die dann sämtliche Fensterkreuze rausgerissen haben, die Installationen fertig gemacht haben und die Häuser sozusagen unbewohnbar gemacht haben. Und dann haben sie immer erzählt, naja, das wäre versehen gewesen, was natürlich ein ganz dummer, einfälliger politischer Bluff war. Was Angie auch vorher erzählt hat, da sollte man vielleicht noch einen Satz dazu sagen, das war Zermürbungstaktik, aber es war natürlich eine breit angelegte polizeiliche Taktik, die auch irgendwo gegriffen hat. Durch die dauernden Fehlalarme hat sich natürlich die Szene auch abgeschliffen. Das haben wir ja schon früher mal erlebt. Die Telefonketten, die wird es bei euch auch geben. Das sind, was weiß ich, 500 Telefonnummern dran, das ist ja relativ egal. Wird halt mit dem Schneeballsystem sozusagen ausgelöst. Naja, das wisst ihr. Wenn die jetzt 7 bis 10 Mal umsonst ausgelöst werden, dann geht kein Schwein mehr hin. Und so haben sie das natürlich auch fertig gebracht.
Zum Teil haben sich die Bullen selber in die Alarmkette eingeschaltet.
Das war Frenkelufer, das war
nicht anders. Also zum Teil auch Fehlsachen durchgegeben. Und dann sind die Leute wirklich manchmal bis Spandau rausgefahren und da war nichts. Ne?
Und das war das erste Mal, das wollte ich an Sie nochmal sagen, und das im Zusammenhang, dass das vielleicht verständlicher ist, dass in diesem Frenkelufer haben sie sich hingestellt, er war. und haben da. Haben tatsächlich 5 Kontaktnummern, die sie inzwischen rausgekriegt hatten, angerufen und haben gesagt, ja, Frenkelufer wäre keine Räumung, sondern wäre nur eine Durchsuchung und sie bräuchten gar nicht kommen. Jetzt ist aber das ziemlich hanebüchen, wenn man zum Beispiel sagt, dass deswegen die Leute nicht gekommen sind. Die Leute sind natürlich schon gekommen und da waren ungefähr im Laufe des Vormittags, ich kann es relativ schlecht abschätzen, aber waren sicherlich 1000 Leute an verschiedenen Stellen. Aber die eindrucksvolle Staatsmacht hat es wirklich geschafft, diese fluktuierenden 1000 Leute wenigstens bis zum Abend so konsterniert in der Gegend rumrennen zu lassen, dass bis auf wenige Besetzungen von SPD-Büros und Bezirksparlamenten an sich nichts gelaufen ist. Also das war schon irgendwo ein Bruch. Man hat gemerkt, wie weit oder wozu die Staatsmacht in der Lage ist, wozu wir nicht in der Lage sind, und am Frenkelufer hat sich gezeigt, dass die Häuser nicht haltbar sind. Dass es also von den momentanen Gegebenheiten her illusorisch ist zu meinen, auch in Kreuzberg zu meinen, dass irgendein Objekt gehalten werden könnte. Und das war an sich dann 2 Wochen drauf, war das genauso, da hat sich das auch rausgestellt. Wann machen wir?
Wie viele Leute sitzen jetzt denn noch fest?
Also das gibt es unterschiedliche Zahlen. Senat hat kürzlich mal eine Liste rausgegeben, Vogel selbst persönlich höchst. Und da stand drin, dass noch 27 plus 1, 28 in Haft sitzen. 27 plus 1 erklärt sich, 27 im Zusammenhang mit Krawallen und einer im Zusammenhang mit einer Hausdurchsuchung bzw. einer Räumung. Wir haben versucht, mit unserem Gegenapparat in großen Anführungszeichen eigene Haftlisten anzulegen und haben da andere Zahlen. Unsere momentane Zahl ist folgendermaßen 17, wobei wir nicht differenzieren können aufgrund, also ich persönlich kann nicht differenzieren, ob die jetzt in Bezug auf Krawalle außerhalb auf der Straße in also so, oder innerhalb festgenommen worden sind. Plus zwei Leute, die den Reichstag angezündet haben, die wir an sich nicht direkt zu den, in Zusammenhang mit den Hausbesetzungen und der neu entstandenen Bewegung rechnen.
Aber es ist erstaunlich sehr, dass die Zahl von ihr weniger ist, als...
ja, also wir haben da gestern und vorgestern nochmal drüber diskutiert. Ich habe das so eingeschätzt, dass das eine Propagandazahl sei wegen der Wahl. Und wir haben dann nochmal drüber geredet und dann war das mehr oder weniger auch der Sermon eines Ansprechpartners innerhalb des Justizapparats, der auch meint, es wären weniger, er würde sich nochmal drum kümmern. Und es war an sich auch unsere übereinstimmende Meinung. Also ich würde sagen, die Zahl ist aus wahltaktischen Gründen erhöht worden.
Ich verstehe das nicht.
Ja, es ist eine kräftige. Es ist besser, wenn mehr im Knast hocken, so jetzt in der Situation. Man muss auch eins dazu sagen, die ganze Bewegung hat, da gibt es sicherlich auch unter uns, das müsst ihr auch mal sehen, wir sind kein politisch homogener Haufen. Also wir kommen sicherlich aus ähnlichen politischen Zusammenhängen, aber da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Also nicht nur durch die Berufe, sondern auch durch die... Das ist halt in Deutschland so, in der Gruppe. Ja, weiß nicht, ob das in Holland so viel anders ist. Es gab einen Knackpunkt an dem 12.04. Also wir vom Ermittlungsausschuss, da haben wir uns allerdings auch nicht prinzipiell drüber unterhalten, haben Hungerstreik und Hausbesetzung nicht auseinander differenziert. Also wir haben da nicht unterschieden dazwischen. Und sechs Leute auf unserer Haftliste sind im Zusammenhang mit diesem 12.04., wo ein Gerücht umging, dass Debus gestorben sei, beziehungsweise verreckt sei, oder wie man das immer nennen will. Und aufgrund dieses Gerüchts gab es dann eine Versammlung an der Gedächtniskirche. Und im Anschluss an diese Versammlung oder Prozessdemonstration gab es dann diesen Riesenkrawall. Und in Amsterdam. Und im Laufe dieses Krawalls sind dann genaue Zahlen haben wir.
22 sind festgenommen worden. Davon sitzen jetzt nur 6 mit Haftbefehl.
Und diese Leute rechnen wir auch dazu.
Die sind also unter diesen 17 genannten mit drin, ne?
Also wenn
wobei
du
sich aber auch die Zusammensetzung überhaupt, da sitzen auch einige Leute, also ein Grieche in Abschiebehaft.
Nee, und noch
einer wegen einer Verkehrssache, also das die werden Lukauer. Oft, die werden
verwechseln. Ist ja wegen der Verkehrssache, der hockt wegen Lukauer und der Griechen Abschiebehaft war auch in der Lukauer.
Ja, der war in der, ja, ja das wollte ich ja gerade erklären, dass oft eben bei Durchsuchungen oder Räumen Leute gefasst werden, die dann eben manchmal noch auch andere Sachen aufhaben, ja. Also alte Sachen und dann deshalb auch mit drin bleiben, ne? Wo das praktisch dazu gerechnet wird.
Also wenn man so will, dann kann man auch eins sagen, dass 6 Leute, dass es insgesamt dann an sich nur mehr 9 wären, die direkt im Zusammenhang mit Hausbesetzungen sitzen, plus 2 vom Reichstag, die wir nicht dazu rechnen. Also nach der Liste, die ich jetzt habe, die natürlich auch ohne Gewehr ist, aber die sicherlich mehr stimmt wie die Senatsliste, sind 17 Leute, wovon man 8 abrechnen kann und an sich nur mehr 9 wären.
Und auf welch Gründen wurden die Leute verurteilt? Nicht nur am 129, aber...
Also verurteilt wurde erstmal rechtskräftig noch keiner.
Na, aber
sicher wurden Leute rechtskräftig verurteilt. Und zwar gab es jetzt insgesamt 10 Verfahren. Davon sind 3 verurteilt worden wegen schwerem Landfriedensbruch. Da sind halt die Anwälte in Berufung gegangen.
Ja, da sind sie nicht rechtskräftig, das ist der Punkt.
Na, ja.
Rechtskräftig sind
ja,
die erst dann,
also
wenn es keinen...
Ich
meinte
angeklagt.
Das ist
ja, ja.
Gefolgt.
Also die meisten Anklagen lauten halt bei denen auf 125,
das Landfriedensbruch. Schwerer Landfriedensbruch.
Was ist das? Kannst du etwas mehr erzählen von das?
Landfriedensbruch, ja, eine Zusammenrottung von mehreren Personen. Das müssen mindestens 5 sein, ne?
Nee, über 10. Merkmal der Unübersichtlichkeit, das ist recht, der rechtliche Terminus.
Und wenn aus dieser Menschenmenge heraus Straftaten begangen werden, also Steine geworfen werden oder geplündert wird?
Das ist ein schwerer Landfriedensbruch, man muss da schon differenzieren. Es gibt Landfriedensbruch, das ist Gewalttätigkeit nach einer Menge heraus, und dann schwerer Landfriedensbruch, wenn du mit Waffen, also mit Steinen, wenn es denn plünderst. Es gibt dann eine Aufwahrung, schwere Sachbeschädigung. Also wenn du ganz grob aus einer Menge mit 20 Leuten einen Stein schmeißt und eine Scheibe von 5.000 Mark eindonnerst, dann ist das schwerer Landfriedensbruch. Wenn danach du aus einer Menschenmenge heraus plünderst. Da ist vielleicht auch noch eins zu sagen, was für euch ganz interessant sein mag, vor allem im Zusammenhang mit diesem 12.4. dieser Korallennacht bezüglich Debus. Da ist unheimlich viel geplündert worden, aber nicht von den Steineschmeißern, die den Kudamm abgeräumt haben mit Schubkarren und ähnlichem Gerät, sondern an diesem Abend war sehr reger Publikumsbetrieb am Kudamm. Da waren Tausende und Abertausende von Menschen, was zudem die polizeilichen Maßnahmen erschwert hat. Aber geplündert haben vor allem die Touristen, und zwar massenhaft. Also die Linken plündern auch in der Regel seltener, also habe ich so die Auffassung gewonnen.
Schade.
Aber mit den Ketten und den Teppichen und den Vasen und dem Porzellanzeug sind vor allem die Touristen abgezogen. Und die Presse hat halt, es kam auch in der ganzen Presse nie raus, auch wir haben das mehr oder weniger, ja, wir sind allerdings auch kein Öffentlichkeitsausschuss der Bewegung, das müsste man zum Selbstverständnis auch mal sagen. Und die Öffentlichkeitsarbeit des Besetzerrates ist halt dadurch ein bisschen eingegrenzt, dass der Handlungsspielraum in der letzten Zeit durch innere und äußere Divergenzen doch sehr begrenzt worden ist. So übernehmen wir teilweise eine relativ komische Funktion, die uns gar nicht mal so recht ist. Aber das mit den Plünderungen kann man, das finde ich schon wichtig, dass er das mal verwertet, dass also an dem Kudamm da wirklich massenhaft von dem sogenannten rechtstreuen Bürger geplündert wurde. Wovon sie auch Leute geschnappt haben, zum Beispiel eine 72-jährige Omi aus der DDR haben sie auch gekriegt, die da gerade auf Besuch war. Also ein Schnellgerichtsverfahren, was weiß ich, zu einer Geldstrafe verurteilt. Naja, auf jeden Fall ist es halt insofern interessant, weil die Presse dann so eine Blankoschlagzeile, würde ich im Laufe der Jahre jetzt schon mal sagen, linksradikale Chaoten oder was weiß ich, schmeißen Steine, zerstören und plündern. Und geplündert hat halt der rechtstreue Bürger. Und der vermeintlich rechtstreue Bürger.
Also ich kenne auch so ein paar Leute, die nicht Sassinen hören, die haben auch gleich heftig in die Vitrine reingegriffen und für den Powerland-Markt Parfüm weggeschleppt. Da kam allerdings gleich der Ladenbesitzer und hat mit denen so eine Debatte angefangen, und die hatten schon an der Flasche gerochen und festgestellt, dass da bloß eine Imitation ist, dann war so grüner Tee oder so. Und dann haben sie denen das wütend vor die Füße geschmissen im Geschäft, und dann haben sie gesagt, soll gefälligst was Echtes reinstellen. Die waren so platt, dass er abgehauen ist.
Aber zu den Verhaftungen, also zum Beispiel, ich stehe dort in einer Gruppe und aus meiner Gruppe wird dann ein Stein geschmissen. Und die Polizei verhaftet dann mich. Wird dann gegen mich ermittelt?
Richtig. Und das ist Landfriedensbruch.
Mhm. 2 Jahre. Also
wenn schwerer Landfriedensbruch ist, wenn du schmeißt, die dich sehen und dich verhaften. Mhm. Und Landfriedensbruch ist, wenn du in der Gruppe drin stehst.
Also es gibt einen Paragraphen, da wird man nicht auf die individuelle Tat beurteilt, sondern
aus der Gewalttätigkeit der Menge heraus. Ja.
Und wenn es nun Gewalt gegen Polizei gibt, dann gibt es auch andere Sachen wie Deutschland oder sowas.
Das ist selber, das ist auch Schwerland. Da gibt es halt noch so einen Zusatz.
Ja, kommt dann Paragraphenkette. Je nachdem, wenn sie dir das nachweisen, dass du einen Stein geworfen hast, der auch jemanden getroffen hat, ist halt auch dann noch Körperverletzung, und
ja, vor
meistens
allem
kriegst du auch noch Widerstand dazu.
Also das ist immer das, wenn du gegen irgendeinen Polizeibeamten was machst, das ist Widerstand gegen die Staatsgewalt, wenn du mit einer Waffe was machst, ist schwerer Widerstand, Was natürlich, wenn du einen Stein schmeißt und jemanden triffst, dann ist immer noch gefährliche Körperverletzung dabei. Aber das Wesensmoment, worauf sie sich auch konzentrieren, auch von der Logistik her, ist immer erstmal Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Landfriedensbruch. Weil das Strafmaß ist schwer, ein Landfriedensbruch ist, von 6 Monaten bis 10 Jahre geht und relativ hohe Strafen dahinter stehen. Und an sich ist es ja auch so, vom Rechtsverständnis her sind die Strafen, die die ersten 3 Leute in den erstinstanzlichen Verfahren gekriegt haben, bei meinen Begriffen relativ niedrig. Und das hat, also
wie viel sind die Strafen?
Also der erste 14, der zweite 18 und der dritte 30 Monate ohne Bewährung. Und da gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von ungefähr, ich kann schlecht schätzen, 10 Leuten, die alle Bewährung gekriegt haben. Zwischen 8 Monaten und 12 der höchste, glaube ich. Da sind sie runtergegangen. Es gab auch eine politische Auseinandersetzung und aufgrund, also es ist so, vielleicht sollte man das doch noch kurz erzählen. Der erste, der verurteilt worden ist, das war dieser Güdo Weitz. Er hat 14 Monate gekriegt ohne Bewährung. Daraufhin gab es in derselbigen Nacht Krawall, und zwar so wie in Zürich, so mehr oder weniger. Das war das erste Mal, wo diese Züricher Variante oder sagen wir mal die früher diskutierte dezentrale Aktion angewandt worden ist. Da gab es eine Demonstration vorm Knast. Von dieser Demonstration hat man sich dann aufgrund des Erscheinens der Staatsmacht zurückgezogen und hat sich woanders getroffen, hat dann kurz beratschlagt, der Anwalt hat erzählt, was im Gerichtssaal los gewesen sei, und daraufhin hat man sich in alle Himmelsrichtungen dieser schönen Rest-Berlin-Stadt verkrümelt. Und da haben sie also schwer drunter gelitten, da gab es auch ungefähr 80 Sachbeschädigungen, 80 bis 100. Genau, wie das ist auch in dem
Kopf. Von
einer Million. Und daraufhin gab es eine Diskussion in der Justiz. Und auch dieser, das ist wieder meine persönliche Auffassung, ich halte diese Justiz nicht für einen monolithischen Block. Da gibt es sicherlich auch so Leute, die mit so einem sozialdemokratisch oder linkssozialdemokratischen Anstrich haben. Auch in der Staatsanwaltschaft gibt es Unterschiede. Also es ist nicht alles Möllenbrock. Es gibt auch sehr wohl Staatsanwälte, die auf einmal Bewährung fordern. Und Möllenbrock, das ist so der Hauptvertreter der harten Linie und wird dann aus dem Hauptfall gemacht sozusagen. Der immer ohne Bewährung fordert und immer ab 18 Monate, also so hatte ich vor, das musste mich revidieren, 18 Monate aufwärts, also bis zu 3 Jahre. Während die Nachfolgenprozesse dann teilweise unter dem Eindruck der starken Resonanz von auch vielen Parteiheinis, linken FDP-Lern, SPD-Lern teilweise und auch so der starken Resonanz in der Szene. Also es gab dann eine Demonstration 2 Wochen drauf, da waren immerhin doch wieder 15.000 Leute auf der Straße und die Solidarisierung hat halt weiterhin angehalten. Gab es in der Justiz gewisse Resonanzen. Allerdings.
Ja, es gab doch aber mal sogar eine Auseinandersetzung deswegen, weil die, soweit die Richter und Staatsanwälte teilweise in der Gewerkschaft organisiert sind, haben die tatsächlich mal einen Brief aufgesetzt und haben gesagt, bei Justiz ging es mehr oder weniger um Rechtsfrieden und wenn hier immer verlangt und auch verhängt würde, Strafen in der Höhe und auch noch ohne Bewährung, dann diene das letztlich irgendwo dem Rechtsfrieden nicht, das wäre einfach zu viel. Daraufhin hat natürlich die politische Abteilung, die harten Kräfte darin, sich dagegen ausgesprochen, gesagt, das ist ihre Sache und das wäre alles schon richtig, was er da macht und was die Gerichte da machen. Jedenfalls gab es auch eine relativ offene, durch die Presse gehende Kontroverse innerhalb der Justiz, ob das nun zu viel oder zu wenig wäre.
Und was hat das abgeliefert?
Naja, in den Nachfolgeprozessen, das ist immer so ein bisschen Kompromisslinie, da sieht man dann etwas deutlicher, dass die Richter, die schließen dann Kompromisse etwa der Art, indem sie bei Steine werfen, sagen, naja, es hat sich ja nicht herausgestellt, ob das eine Gruppe war, die man als Landfriedensbruch bezeichnen kann, weil nach der Rechtsprechung müssen das etwa 7 bis 10 Leute sein. Dann haben die gesagt, da die Gruppe war vielleicht nicht groß genug, dann ist eben kein schwerer Landfriedensbruch, bloß noch ein einfacher Landfriedensbruch. Kurzum, die haben die juristischen Methoden ausgenutzt, um den Leuten weniger und halt auch Bewährung zu geben. Dann kam da erstmal nicht ganz so viel raus.
Und da müsste man vielleicht noch dazu sagen, dass die Hauptforderung nach dem 12.12., weiß ich nicht, ob ihr das wisst, eben war, sämtliche Leute rauszulassen. Das ist dieses Symbolische, muss man ja wirklich sagen, Parole 1, 2, 3, lass die Leute frei. Und die artikulierte Forderung war dann Einstellung sämtlicher Strafverfahren und Freilassung sämtlicher Inhaftierten. Und das wäre die Prämisse überhaupt gewesen, oder ist die Prämisse, die momentan immer noch besteht, also sage ich jetzt mal so, dass überhaupt verhandelt wird. Da gibt es natürlich intern, können wir mal drüber diskutieren, was da tatsächlich dran ist oder was das für Komponenten hat, aber da gibt es sicherlich ganz, ganz große Unterschiede. Aber gegenüber dem Senat ist erstmal die Linie, wenn die Leute heraus sind, dann verhandeln wir. Und da immer noch Leute sitzen, wird nicht verhandelt. Und das ist bisher an sich aufrechterhalten worden und die angebliche Unbeugsamkeit der Bewegung, der Hausbesetzer hat dann auch immer das schärfere Vorgehen der Staatsseite auf der anderen Seite in Anführungszeichen begründet. Also die haben immer gesagt, da rührt sich nichts und die gehen nicht ein auf unsere Vorschläge, also müssen wir das. Aber ganz, ganz grob kann man sagen, dass diese politische Linie seit dem Gaski-Skandal und seit diesem Krawall, wo sie dann eingestanden hat, dass es berechtigt sei, Häuser zu besetzen hier, dass die politische Linie durch Vogel keinerlei Linie bekommen hat. Also dass sie genauso verschwommen und schwammig, dass der Innensenator genauso doof und dumm reagiert. Und also wie Ulrich vorher, oder? Also das ist die Staatsmacht ist weiterhin in großer, großer Konfusion.
Ich werde Sie jetzt nochmal stellen, ob es Strategie der Polizei ist, viele Menschen zu verhaften oder wie zum Beispiel bei uns in der Stadt, wie es so jetzt läuft, dass sie die Leute nur verprügeln, weil es so schwierig ist, Leute zu verhaften.
Ja, das ist unterschiedlich. Also wie gesagt, also sie sind halt drauf aus, auch zu verhaften, was zu verhaften geht. Aber wir haben also am 24.03. und am 25.03. nach dieser Räumung vom Frenkelufer erlebt, dass es fast 100 von Verletzten gab, die praktisch liegen gelassen worden sind, ne? Die eben nicht verhaftet worden sind.
Aber ist das eine Ausnahme oder wird das zur Strategie?
Also ich würde sagen, dass es noch nicht Strategie ist, das wäre zu vorschnell. Dass in der Situation, soweit wir über P-Funk da mitgehört haben, schon Anweisungen gab, an diesem Abend des 24.03. nach der Frenkel-Räumung nochmal Anweisungen gab, gezielt auf einzelne Kleingruppen zuzugehen, zu verprügeln, aber dann heißt es immer zugleich zu verhaften. Also der deutsche Staat verzichtet da nicht drauf. Also dass die so mangels Beweislage oder weil sie Angst haben, dass sie die Hucke voll kriegen, das ist momentan noch nicht absehbar. Vielleicht kommt es im Zuge der Internationalisierung der Antiterrorstrategie. Aber was wollen wir ja nicht hoffen. Es wäre vielleicht sogar unabhängig mal ganz interessant, dass diese Schweizer Jugendkommission zurzeit in Berlin weilt. Was ja irgendwie schon so eine Tendenz ist. Normal ist er immer üben, danach in die Schweiz und nach Wien und sonst wohin gefahren und hat seine polizeitaktischen Maßnahmen propagiert. Seit einer Woche liegt er allerdings im Krankenhaus und hält das Maul.
Er ist wieder Kaiser. Draußen seit
jetzt
gestern.
Er ist seit gestern wieder draußen, aber war jetzt eine Woche im Krankenhaus und geht ihm immer noch nicht gut. Und jetzt kommen die Deutschen, die angemaßten, sonst so angemaßten Personen daher und müssen sich von den Schweizern da irgendwas erzählen lassen. Also es ist vielleicht so als Anekdote, so nebenbei ganz interessant. Nochmal zu den Verletzten. Also an diesen zwei Tagen gab es sehr, sehr viele Verletzte. Also dem einen Tag, um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, war es eine Spontandemo, wo die Szene unheimlich gedrückt war und viele Leute unheimlich frustriert rumliefen. Also habe ich mitgekriegt. Ein Teil hatte eine unheimliche Wut, aber die Wut war sehr, wie soll ich sagen, sehr begrenzt. Der Staat hatte einen starken Mann gespielt nach außen hin und die Reaktion war dementsprechend. Das Frenkelufer war nicht zu halten, also man trifft sich. Am Anfang waren auch noch 400 Leute da. Die Demonstration wuchs dann ungefähr, waren nur 2.000-3.000 Leute, schätze ich. Also so im Zuge war die Meldung auch immer, die Nachrichten machen voll mit. Die Nachrichten lassen sich, wenn überhaupt, durch Bullen informieren. So konnte man an sich keinen Überblick gewinnen, außer man war selber da. Da kam es zur Auseinandersetzung an dem Tag, da hat es auch ziemlich gekracht. Und ich würde schon auch mal sagen, von beiden Seiten aus, um jetzt immer darzustellen, die friedvollen Demonstranten, also das kann man so einfach nicht übernehmen. Es gibt Leute, die ganz klar auch bereit sind, breit militant Widerstand zu leisten. Und dann gibt es viele Leute, die auf jeden Fall sich nicht von diesen Militanten abgrenzen. Das ist das Wichtige. Das ist die Staatsstrategie auf der anderen Seite, endlich mal zwischen Spreu und Weizen, Gut und Böse, Terror und friedlichem Instandbesetzer auseinander zu dividieren. Das ist die alte Strategie, Divide et Impera, wird immer weiter versucht, gelingt aber bisher noch nicht. Also heute haben wir den was weiß ich, 25. Das mag sich ändern. Damals war das so, hat Angie schon gesagt, da haben sie kräftig reingeknüppelt und da haben wir von unserem Ermittlungsausschuss, haben wir an beiden Tagen ungefähr 50 namentlich bekannte Verletzte, schätzen aber die Dunkelziffer auf mindestens 100, sodass wir davon ausgehen, dass 150 Leute ungefähr verletzt worden sind, die sich aber nicht melden, teilweise aus Furcht, teilweise vielleicht, dass sie uns nicht kennen, weiß ich jetzt nicht, aber die Regel ist, dass die Schiss haben, dass auch die Krankenhäuser teilweise keine Anlaufstellen sind, weil sie mit der anderen Seite konferieren. Und was halt seit Jahr und Tag auch hier ist und wo im Vorsichtsmaßnahmen dagegen getroffen werden. Oder dass Leute eben auch meinen, ja okay, es ist kein Wunder, dass ich, also jetzt ist jetzt falsch verstanden, aber wenn ich dem dann so, also jetzt wer da jetzt immer anfängt, ist mal egal. Aber diese zwei Tage könnte man sagen. Der nächste Tag war dann so ein sogenannter Barrikadentag, so wo aus einer relativ kleinen Menge heraus in Kreuzberg überall Barrikaden gebaut worden sind. Da haben sie aber, soweit nach unseren Erkenntnissen, kaum Leute erwischt oder getroffen, die tatsächlich Barrikaden gebaut haben, weil das eben auf dieser alten Variante wie wir euch schon vorher mal erzählt hatten, nach diesem ersten Urteil. Wo immer wieder Barrikaden standen, wenn die Bullen die Barrikaden geräumt hatten, hat man abgecheckt, na, ist wieder möglich, und dann sind wieder welche gebaut worden, dann kamen sie wieder. Und es ging die ganze Nacht, also von abends um 20 Uhr bis am nächsten Morgen um 5 war wohl Abgesang. Und da war auch die polizeiliche Präsenz, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig für euch. Also es gibt seit der Frenkel-Ufer-Räumung ist die polizeiliche Präsenz in dem Maß vorhanden, dass schon von einer neuen Qualität auch gesprochen werden kann. Also 900 Leute bei der Frenkel-Räumung und dann am nächsten Tag waren mindestens 800 Polizisten im Einsatz.
Könntest du ruhig Bullen sagen.
800 Bullen. Nee, aber
was?
Das ist verboten.
Vielleicht abgesperrt. Die nächste Aktion war dann Lukauer Straße, da waren wieder 1000 Bullen im Einsatz. Und haben auch da, das war allerdings schon wirklich vorher absehbar, nach der Lukauer Straße waren keine Krawalle. Obwohl sie was sie an tatsächlichen polizeilichen Maßnahmen sozusagen geliefert haben, dem fast den Boden ausgeschlagen haben, hat die Szene sehr verhalten reagiert. Aus einer inneren Situation heraus verhalten. Mit solchen Sachen musst du eigentlich schon vorsichtig sein, was wir da sagen. Finde ich persönlich jetzt so. Mhm. Weil das ist so Zustandsbeschreibung unserer Szene. Da gibt es sicherlich auch Gründe dafür, die andere Seite aufnehmen könnte und verwerten könnte. Was momentan auch so als Parole hier auftaucht, die ist zwar auch schon alt, die Parole, aber die wird halt in einer Bewegung immer wieder neu gewährt. Oder neu, wie soll man sagen, verändert oder anders betont. Und das ist die Unberechenbarkeit ist unsere Stärke. Und mit dieser Unberechenbarkeit haben sie es hier zu tun. Und da blicken sie nicht durch. Die brauchen Anlässe und auf Anlässe wird reagiert. So. Und das war an diesem 12.12. das frappierende Moment, wo der Polizeiapparat und der Innensenat nicht reagieren konnte, weil an sich ein Gerücht der Anlass war, wie jetzt kürzlich bei dem Sands, da ist ja angeblich in Belfast dasselbe passiert. dass irgendein Sender die Todesmeldung durchgegeben hat und darauf Krawall entstanden ist. Mhm. So ging in der Szene rum, die sehr gut informiert ist übrigens, dass Debus gestorben sei, beziehungsweise klinisch tot sei. Daraufhin wurde vereinbart, sich da zu treffen, haben auch kurz vorher schon gesagt. Und da waren sie dann gefasst. Da waren sie auf jeden Fall von ihren, was als polizeistrategische Maßnahme vielleicht in dem Zusammenhang für euch auch noch wichtig wäre.
Ich dachte, ihr macht die ganze Nacht leer.
Die Strategie des Innensenats, die ist, verstärkt Zivilstreifen einzusetzen.
Das nicht so, dass Artikel, die
schon also so nicht nur, auch hatten. Und sehr starke polizeiliche Präsenz an Uniformierten, aber auch nicht nur normale Zivilkräfte, also in Zivilbullen heißen die bei uns Zivilbeamte. Nicht nur Geschulte, die als Zweierteams rumfahren und.
Ich kenne das nur vom Blatt, weißt du?
Schrei doch nicht so laut. Ey. Normale Streifenwagen, die jetzt in Personenwagen und sonstigen da rumgurken, um eben gezielte Festnahmen zu machen. Weil von.
Und so machen sie die Festnahmen.
Die Erfolgsquote, ich habe da auch keine Zahlen.
Nein.
Noch nicht. Aber ich meine persönliche Auffassung ist, dass die Festnahmen zum Beispiel am 12.04. diesem Krawallding da, vor allem durch Zivilbeamte da auch gemacht waren.
Und nicht nur die uniformierten Leute bei uns nennt man das mobile Einheit. Die machen bei uns keine Verhaftung.
Ja, sicher doch.
Ja,
die machen auch. Ja, sicher, klar. Ja. Vor allem. An sich mal vor allem. Aber die Strategie auf die, das ist ja so, ich weiß nicht, ob man mich da richtig verstanden hat, gesagt habe ich es. Die Strategie auf die dezentrale Aktion oder auf die dezentralen Aktionen war, verstärkt mit Zivilbeamten vorzugehen. Ja. Weil, um es jetzt vielleicht nochmal zu verbildlichen, die Aktionen liefen so, dass sich aus einer Menge von 300, 400 Leuten heraus oder auch anders, ab und zu anders, Gruppen mit 2, 3, 4, 5 Leuten gebildet haben, die nach Schöneberg, nach Kreuzberg, nach Neukölln, nach Wilmersdorf, nach Charlottenburg, nach Spandau oder sonst wo hingefahren sind.
Mit Autos.
So, das bleibt mal unbeantwortet, finde ich.